Mendrizki on Air, dein wöchentlicher Podcast mit vielen bunt gemischten Themen, wissenswerten Informationen und aktuellen News aus der Mendrizki-Gruppe. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer ganz besonderen Folge von Mendrizki on Air. Warum ist sie besonders? Weil sie dem Gründer unseres Unternehmens gewidmet ist. In dieser Episode werden wir also einen Blick werfen, sowohl auf den Menschen als auch auf das Lebenswerk von Reinhold Mendrizki. Diese Episode ist jedoch keine Hommage im traditionellen Sinne, sondern sie soll uns Reinhold Mendrizki als Unternehmer und Menschen als einen von uns beschreiben und ihn so in Erinnerung behalten. Dabei werden wir Personen zu Wort kommen lassen, die ihn nicht nur als Unternehmer, sondern vor allem auch als Menschen sehr gut kannten und ihn über viele Jahre als Weggefährten begleitet und sein Wirken und seine Persönlichkeit aus nächster Nähe erlebt haben. Reinhold Mendrizki wurde am 3. Juli 1931 in Leis in Ostpreußen geboren und ist am 13. Mai 2014 in Plettenberg gestorben. In Plettenberg, eine wunderschön gelegene Stadt in Nordrhein-Westfalen, um genauer zu sein im Sauerland, eingebettet zwischen dem Lendegebirge im Norden und dem Ebbegebirge im Süden, gründete er 1970 die Reinhold Mendrizki Kaltwalzwerk GmbH und Co. KG. Seitdem ist viel passiert, das Unternehmen hat sich weiterentwickelt, heute besteht die Mendrizki-Gruppe aus mehreren Gesellschaften, nicht nur in Deutschland. Rund 900 Beschäftigte arbeiten an Standorten in Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Frankreich und China. Reinhold Mendrizki hat die Struktur unseres Unternehmens und dessen Kultur als Firmengründer maßgeblich geprägt und sich zudem in hohem Maße sozial engagiert. Doch was hat ihn angetrieben? Was war ihm wichtig? Wie war er als Freund, Partner oder Kollege? Was durfte in seinem Kühlschrank niemals fehlen? Und hatte er einen Lieblingsverein? Auf diese Fragen wird es Antworten geben. Freut euch auf spannende Geschichten, interessante Fakten und persönliche Erinnerungen an einen bemerkenswerten Mann. Viel Spaß beim Zuhören.
Herr Mendrizki, vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns für dieses Gespräch zu dieser besonderen Ausgabe unseres Podcasts zur Verfügung zu stehen. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden gleich merken, dass wir das Gespräch nicht mit unserem eigenen Podcast-Equipment führen, sondern per Teams bzw. Telefon mit Herrn Mendrizki verbunden sind, da er sich gerade in Fernost, genauer gesagt in Usbekistan, befindet. Auch dafür, dass Sie sich zwischen wichtigen beruflichen Terminen Zeit für uns nehmen, Herr Mendrizki, ein ganz besonderes Dankeschön an Sie. Herr Mendrizki, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen Ihren Namen. Vermutlich aber nicht alle wissen, warum Sie den Namen unseres Firmengründers tragen, was Sie beruflich machen und welche wichtigen Funktionen Sie für die Mendrizki-Gruppe ausüben. Kurz, wir würden uns freuen, wenn Sie ein paar Sätze zu sich selbst sagen.
Also ich bin Jahrgang 54, bin der Neffe von Reinhold Mendrizki und bin geboren in der Nähe von Wolfenbüttel auf einem Dorf, aufgewachsen an Salzgitter, Stahlstandort. Da hatte ich auch noch eine besondere Erinnerung an eine Tätigkeit als Werkstudent in den Stahlwerken, wo dann eines Tages ein LKW auftauchte, der für Reinhold Mendrizki bestimmt war, dann der Ladung, ja. Und den Stahl hatte ich vorher geprüft. Ich war in der Qualitätskontrolle. Ja, und ich habe nach Bundeswehr studiert in Würzburg und in Lausanne und habe verschiedene Tätigkeiten gehabt bei Philip Morris, Deutsche Bank und McKinsey und habe dann über die Treuhandanstalt den Weg gefunden in die Beratung von Regierung oder Regierungsbehörden. Hatte verschiedene Führungsfunktionen auch, war in Moskau der erste Direktor Restrukturierung des russischen Privatisierungszentrums, war mal Leiter der Treuhandanstalt des Kosovo und habe auch als Geschäftsführer zwischendurch gearbeitet in verschiedenen Industrien. Aber die meiste Zeit war ich Berater. War in ca. 30 Ländern aktiv, auch längere Projekte, am längsten in Brasilien, wo ich auch meine Frau kennengelernt habe, dass meine Kinder heute Deutsch-Brasilianer sind. Ja, ich war, wie gesagt, von Südamerika bis Asien und mit Nahen Osten tätig, Osteuropa viel und in den letzten Jahren hauptsächlich im Nahen Osten.
Und in welcher Funktion sind Sie innerhalb der Unternehmensgruppe Mendrizki tätig?
Also in der Unternehmensgruppe Mendrizki bin ich gar nicht tätig, sondern ich bin ja nur im Aufsichtsrat tätig. Nur in Anführungsstrichen. Und zwar seit Gründung des Aufsichtsrates, also seit dem Tode von Reinhold Mendrizki, also etwa seit 10 Jahren. Die sind ein dreiköpfiger Aufsichtsrat, haben mit einer Veränderung des Vorsitzenden, das war früher der Geschäftsführer Ernst Kostewitz und der dann später ausgeschieden ist und von Herrn Schulte ersetzt wurde, ein alter Freund von Reinhold Mendrutzki, auch ein Jagdkamerad.
Ja, vielen Dank erstmal bis dahin. Wir haben ja alle Verwandte, also Eltern und Geschwistern, die wir irgendwann kennengelernt haben, aber wo wir oft gar nicht sagen können, wann das nun der entsprechende Moment war des Kennenlernens. Deswegen werden wir das auch gar nicht fragen. Aber es wäre vielleicht schon spannend zu erfahren, ob es eine Zeitphase gab, ab der Sie sagen können, dass Reinhold Mendrutzki in Ihr Bewusstsein getreten ist und Sie vielleicht auch beeindruckt hat und ein Stück weit dann im Weiteren geprägt hat.
Ja, gibt es durchaus. Und zwar, ich hatte ja gesagt, ich bin in Salzgitter aufgewachsen. Meine Eltern hatten dort ein schönes Haus gebaut. Mein Vater war auch selbstständig tätig, aber in einer völlig anderen Branche, als Makler, mit meiner Mutter zusammen. Die Zeit, an die ich mich erinnere, wo mir Reinhold sozusagen noch in Erinnerung bewusst geblieben ist, das war, wenn die Hannover-Messe war. Und zwar kam er dann mit mehreren Leuten, damals noch als Werksleiter bei Bockhaus, nach Salzgitter. Und weil die kein Hotelzimmer gefunden hatten oder das Geld nicht ausgeben wollten, haben sie bei uns übernachtet dann. Das waren meistens er und zwei oder drei Leute dann von Bockhaus. Ja, die haben wir dann ein oder zwei Nächte bei uns gehabt. Am Tag haben sie dann auf der Messe verbracht und abends haben wir dann zusammen gegessen. Und morgen sind die dann meistens schon wieder früh losgefahren. Aber da ist er mir in Erinnerung geblieben. Er war ja der jüngste Bruder meines Vaters. Und insofern war das Nesttäkchen sozusagen der Familie. 31 geboren, mein Vater ist 22 geboren. Er brachte so eine ganz andere Welt bei uns rein, in diese Welt des Produzierens von einem Berg und so weiter und etwas, was mir damals natürlich gar nicht vertraut war. Er war so vom Eindruck her ein sehr gutmütiger Mensch, der, mit dem man sich auch nett unterhalten konnte, der auch ein bisschen auf einen eingegangen ist als Kind. Man merkte daran, dass er sehr beschäftigt war irgendwo, dass er immer irgendwas im Kopf hatte, was ihn beschäftigt hat. Und das war natürlich auf der einen Seite, dass er abwesend war von seinem Werk und eben Hannover war, wo er natürlich Eindrücke gesammelt hat, vielleicht auch mit Kunden gesprochen hat oder über neue Walzgerüste nachgedacht hat. Ja, also auf jeden Fall, so das ist mir die Erinnerung. Ein starker Mann, eine starke Persönlichkeit, das hat er ausgestrahlt. Und jemand, der eben sehr von seinem Beruf eingenommen war, von seiner Tätigkeit.
Gibt es da etwas, was Sie besonders imponiert hat, was Sie auch ein Stück geprägt haben oder vielleicht auch was Sie sagen, das kann ich mir abgucken, vielleicht von seiner Art, von seiner Einstellung her, von seiner Methode an Dinge dranzugehen?
Das habe ich natürlich als Kind noch nicht so mitbekommen. Ich habe nur gesehen, dass er die Führungskraft war, ja, dass die Leute also von ihm geführt worden sind oder dass er das gut gemacht hat, sagen wir mal, auf eine sehr vertraute Art. Also die haben sich nicht gesiezt, sondern das waren eben alles, sie waren eben alle nicht geduzt und so, ne? Aber er war der Führer dieser Truppe dort. Und insofern also war das für mich natürlich noch zu früh, um da was abzugucken, auch dass man sagt, der irgendwo ständig mit etwas beschäftigt, was Wichtigem offensichtlich. Und denkt über Dinge nach. So, also das hohe Engagement für eine Aufgabe. Dann habe ich später natürlich, als ich schon etwas älter war, das hat mich schon sehr beeindruckt, dass er diesen Schritt gewagt hat aus der Angestellten-Tätigkeit bei Bockhaus, wo er sicherlich eine sehr gute Position hatte. Bockhaus war ja ein Name in Plettenberg, ein großer Name, bekannte Familie und ein bekanntes Unternehmen. Und dass er dann dort rausgegangen ist, ja, nicht ganz in Frieden, ja, weil er als Werksleiter doch wohl seine Probleme hatte mit den Eigentümern, aber in dem Sinne, dass er mehr Freiheit oder Führungsmöglichkeiten haben wollte. Aber dass er dann den Schritt gewagt hat, ganz klein anzufangen, in dem Werk 1, das war ja damals so eine aufgelassene Tankstelle mit einer kleinen Reparaturhalle, das macht man nur, wenn man an sich selber glaubt und einen unglaublichen Willen hat, eben Dinge voranzubringen. Er hat ja auch Leute dann mit motiviert, mit ihm mitzugehen und in dieses Wagnis einzugehen, da scheitern ja auch viele, mit gebrauchten Anlage dort gearbeitet. Das hat mich sehr, das hat uns allen imponiert, ja, in der Familie, dass er diesen Schritt gewagt hat und das gut gemacht hat. Wobei ich da zum ersten Mal von hörte, dachte, das schafft er schon. Das ist ein Kerl, der einfach einen eisernen Willen hat. Wenn er etwas glaubt, dann zieht er das auch durch. Ja, mit allen Opfern, die damit verbunden sind für ihn selber.
Da würde ich gerne auch nochmal anschließen. Das hört man immer wieder, diese Entschlossenheit, dieses Durchhaltevermögen, diese Kreativität, Schaffenskraft. Sie kennen ja auch seine Geschichte. Was glauben Sie, was hat da im Wesentlichen auch beigetragen, dass er so unternehmerisch sich entwickelt hat und das dann auch mit dieser Konsequenz und Beharrlichkeit durchgesetzt hat? Hat sein Lebenslauf in früher Kindheit ihn da auch ein Stück geprägt?
Ja, ich denke schon. Also erstmal war er, wie gesagt, das Nesthäkchen, aber er war ein Nesthäkchen mit starkem Willen. Die Familie war ja, was man Masurisch nennt. Ja, Masuren ist ein Teil Ostpreußen, des südlichen Teils, der aus einer Mischbevölkerung besteht. Das waren Polen, weil es ein Grenzgebiet war natürlich, polnischer Einfluss. Es war ein altes Polnisch, was dort gesprochen wurde, was man Masurisch nannte. Es waren Deutsche, die dort als Kolonisten hingekommen sind. Und es waren Balten, die alten Putzen, von denen der Name Preußen kommt. Das habe ich sogar in meiner DNA-Analyse, die ich habe machen lassen, auch festgestellt, ja, dass diese Einflüsse bei uns einfach gegeben sind. Es ist eine Gegend, oder die Masuren, sagen wir mal so, die Masuren galten immer und gelten bis heute als stur und clever. Und bis hin zur Gerissenheit auch. Aber sie galten als auf jeden Fall, sagen wir mal, ausdauernde Typen, die sich nicht so leicht von irgendwelchen Schicksalsschlägen runterziehen lassen. Da gibt es auch so gewisse Dinge, wie zum Beispiel im Ersten Weltkrieg wurde das Regiment, in dem mein Großvater, also Reinholds Vater, gedient hat, war das 2. Masurische Infanterieregiment 146, aus dem kältesten Teil Deutschlands in den heißesten Teil des Ersten Weltkriegs geschickt, als gesamtes Regiment, um die Türken zu unterstützen in Palästina. Und über dieses Regiment hat Lawrence von Arabien in einem Buch geschrieben, dass er die echt bewundert, weil die selbst auf dem Rückzug noch Disziplin bewahrt haben und sich nicht haben unterkriegen lassen. Als ich das gelesen hatte, dachte ich mir, ja, das passt.
Das heißt, da ist schon eine lokale Prägung. Viel ist ihm da in die Wiege gelegt worden.
Richtig, das war sozusagen im Blute drin irgendwo. Dann hat er ein Erlebnis gehabt im Zweiten Weltkrieg auf der Flucht, von dem er immer wieder erzählt hat. Wir haben das mehrere Male von ihm gehört. Was ihn wahnsinnig geprägt hat, Ostpreußen durfte nicht geräumt werden, obwohl die Russen schon vor den Toren standen, um zu zeigen, dass deutsches Gebiet nicht aufgegeben wird. Das war so ein Führerbefehl und der Gauleiter Koch hat das konsequent umgesetzt. Das heißt, er hat verboten, dass sich Treks auf die Wege machen, um nach Westen zu fliegen. Und alle Bewohner im Süden mussten dort bleiben, obwohl, wie gesagt, die Dörfer drumherum schon brannten. Und dann Ende 44 kam dann die Räumungserlaubnis. Sein Geburtsort, der Geburtsort von Reinhold Leis, der lag wirklich etwas abgeschieden. Also eine unbefestigte Straße führt dahin und der Ort liegt malerisch zwischen zwei Seen. Als sie dann endlich die Erlaubnis bekamen zu fliehen, ist er, Reinhold, mit 13, mit seiner Mutter, zu Fuß durch den hohen Schnee gestapft, versucht durchzukommen, um sich irgendeinem Treck anzuschließen und sind dann in der Nähe eines Ortes, der sogar für unseren Namen prägend ist, Mendrinen. Daher kommt der Name Mendritzki. Sind sie im Schnee stecken geblieben. Also meine Großmutter war erschöpft und konnte nicht mehr weiter und hat sich entschlossen, dann wieder zurückzugehen zum Dorf. Also 5-6 Kilometer haben sie geschafft, den hohen Schnee. Und hat ihm aber die Erlaubnis gegeben, dass er weiterziehen durfte. Das wollte er auch. Reinhold hat sich alleine weiter durchgeschlagen. Ringsherum wandten die Dörfer, überall Schutzfeuer und so weiter. Und dann ist er auf eine versprengte deutsche Einheit gestoßen, die einen LKW hatten, aber keiner konnte den fahren. Und Reinhold konnte den LKW fahren, weil sein Vater ein Auto besaß. Das war, glaube ich, das einzige mit dem Ort. Und ihn hat fahren lassen. Dann ist er vorne mit einem Soldaten eingestiegen, die anderen hinten auf diesen offenen Ladeteil und ist losgefahren, bis das Benzin zu Ende war. Dann haben sie angehalten, haben nach den anderen geguckt auf der Ladefläche und die sind alle erfroren. Und das hat ihn geprägt. Wenn er das erzählt hat, hat er Tränen bekommen. Nach so vielen Jahren, in dem Alter, mit 80, also das hat er nie vergessen.
Kam da schon durch, was er ja immer wieder auch hier in den Mittelpunkt gestellt hat, dass er für seine Mitarbeiter, für seine ja ihm Anvertrauten einfach sich verantwortlich gefühlt hat.
Richtig.
Und sein letztes Hemd ja auch geben wollte und teilweise gegeben hat, nur damit eben die Kolleginnen und Kollegen einfach hier Arbeit und Brot haben. Wenn man vorne einen 13-Jährigen fahren lässt, dann ist das ja ein Vertrauensbeweis und dem wollte er sicherlich gerecht werden.
Ja, ja, und es war auch das Thema, dass Unschuldige und unverschuldet sozusagen in Not gekommen sind, er zu dem Zeit nichts machen konnte. Er ist dann irgendwie, ich glaube, nach Gedingen gekommen, in einen Hafen, wo ein Kriegsschiff lag. Und das Kriegsschiff sollte eigentlich Soldaten abtransportieren und Verwundete. Und zufälligerweise hat er eine junge Frau getroffen aus Leis, aus seinem Ort, ihren Bruder dort auch mit dabei hatte, der im gleichen Alter war wie er. Und die war befreundet mit einem Offizier und hat die beiden dann unter Deck untergebracht, versteckt quasi. Illegal sind sie dann sozusagen mit dem Schiff rausgekommen. Das hätte auch böse enden können. Da sind ja nun viele, viele von diesen Flüchtlingsbooten sind dann torpediert worden. Viele Tausende sind gestorben. Und dann ist er, ich weiß nicht, wo er dann gelandet ist im Westen, ob das Lübeck war oder vorher, vielleicht Rostock. Also auf jeden Fall, von dort aus hat er sich dann weiter durchgeschlagen mit der Bahn und ist dann nach Plettenberg gekommen und hat, oder in der Nähe von Plettenberg, und hat dort eben, wie das bekannt ist, ja bei der Bauern dann Aufnahme gefunden. Was ich auch später erst erfahren habe, war, dass das nicht seine erste Fahrt war in den Westen, sondern seine Mutter, seine Eltern haben ihn einige Male zur Verwandtschaft nach Mannheim geschickt. Da muss er so 9 oder so gewesen sein. Das heißt, es war etwas vertraut für ihn, auch alleine per Bahn irgendwo in den Westen zu kommen. Ja, das hat wahrscheinlich auch ein bisschen mitgeholfen, dass er das so alles so durchgestanden hat.
Wie ging es dann weiter?
Ja, und irgendwie hat er dann eben erstmal diese Landwirtschaftslehre gemacht, und er ist wohl auch geritten, hat er uns erzählt, also ich weiß nicht, Springreiten oder irgend sowas. Also auf jeden Fall war er sehr naturverbunden und tierisch verbunden. Es gibt wenige Fotos von ihm aus seiner Kindheit. Ich habe eins, wo er 10-Jähriger, das muss dann also 1941, 42 gewesen sein, mit seinen Eltern vor einem Fischerkahn am Leister See, sehr romantisch, steht, zusammen mit seinem Bruder Paul, der im Zweiten Weltkrieg vermisst ist, wo er sehr aufgeweckt wirkt. Ich habe ja auch seinen Lehrer dann später mal angeschrieben. Und der Lehrer konnte sich an ihn sehr gut erinnern. Reinhold war eben, auch wie mein Vater übrigens, sehr gut in Mathematik. Und Reinhold galt als ausgezeichneter Schüler, der wahrscheinlich gefördert werden sollte, so hat er uns das erzählt, also auf jeden Fall auf eine weiterführende Schule geschickt werden soll. Er hat ja im Grunde genommen, hat er ja nur zu seinem 13. Lebensjahr die Schule besucht. Daher vielleicht eine Berufsschule, weiß gar nicht, ob es die damals noch im Krieg gab. Aber so große formelle Ausbildung oder Schulausbildung hat er nicht gehabt. Das hat er sich alles selber angeeignet. Das ist auch wieder typisch für ihn.
Kommt in ganz vielen Gesprächen auch heraus, Autodidakt und dranbleiben, beharrlich und wirklich self-made. Was mich noch interessieren würde, hat er jemals seine alte Heimat nochmal wieder besucht?
Nein, eigentlich hatte ich vorgehabt, schon angefangen, eine Jagdreise nach Ostpreußen zu organisieren für ihn und seine engsten Jagdfreunde, aber das ist am Ende dann nichts geworden. Ich selber habe dort die Jagd in Leis oder in der Nähe von Leis, in den Wäldern, wo auch mein Großvater dann tätig war früher, und an Gegenden, wo Reinhold vielleicht auch umgestreift ist, ist das schon nicht.
Wie war er so als Familienmensch? Man hört, ein Teil seiner Familie war die Firma, aber wie haben Sie ihn als Familienmenschen erlebt?
Also Reinhold war ein sehr liebenswerter Typ. Er war großzügig, er war gutherzig, er hat sich auch interessiert für das, was so umtrieb und so weiter. Aber ein Familienmensch war er nicht. Also er war nicht der, der abends dann schön nach Hause gegangen ist und dann mit seinen Kindern noch lange gespielt hat oder für Familien. Aber es war wirklich die Firma, er war verheiratet mit der Firma. Ja. Er hat alles für seine Kinder getan. Hat ja 2 Kinder gehabt, Elke, die früh gestorben ist, und Uwe, der dann später ausgeschieden ist aus der Firma. Aber er war nicht der typische Familienmensch. Ja? Das hätte nicht zu ihm gepasst. Allein schon zu diesem ewig arbeitenden Verstand, der immer über irgendwelche technischen Probleme nachdachte oder irgendwelche geschäftlichen Dinge durchdachte, da war der auch nie so richtig dann wahrscheinlich abends dann verfügbar, so ansprechbar für Alltagsdinge, die dann so eine Familie normalerweise hat. Ne? Aber er war ein guter, ich denke mal, ein Mann, der sich sehr, sehr für seine Familie eingesetzt hat, sich verantwortlich gefühlt hat, alles getan hat, aber eben nicht so typisch, wie das so ein 8-to-5-Familienvater macht dann. Ne? Der ist ja auch, hat ja ewig lange gearbeitet, dann auch fast keinen Urlaub gehabt. Da musste man ihn zu zwingen, mehr oder weniger einen Urlaub zu nehmen. Und er hat den Samstag und Sonntag auch ins Werk reingeschaut, ja, morgens schon früh, und was ihn ja am Ende auch einen Unterschenkel gekostet hat, ne? Weil er überfahren wurde dort von einem.
Berichten die Kolleginnen und Kollegen auch alle, dass er gerne mal am Wochenende eine Schicht einlegte?
Das ist eigentlich so eine Klischeevorstellung von einem Unternehmer, aber das war er. Und er hat die Produktionsplanung, die heute sinnvollerweise über IT-Systeme läuft, das hat er im Kopf gemacht. Sicherlich kleineres Volumen damals, was dazu bewältigen war, aber das hat er alles im Kopf gehabt. Und da gab es diese Kartotheken in der Arbeitsvorbereitung, die noch lange, lange weitergeführt worden sind, wo er dann ganz kurzfristig mal eingegriffen hat, um da besondere Hilfestellung für irgendein Unternehmen zu leisten. Das haben wir auch gewundert.
Was immer wieder auch bewundert und erwähnt wird, ist, dass er immer wieder anpackte, egal was, dass er auch immer wieder an neue Themen ranging. War das schon so, dass er auch durch die Erfahrung seiner Kindheit auf sich selbst angewiesen zu sein und auch eigentlich nur auf sich selbst erstmal verlassen zu können, dass ihn das auch geprägt und sagt, also wenn du weiterkommen willst, dann musst du selber aktiv werden, dann musst du dich auf den Weg machen, dann musst du das nächste Problem lösen.
Das steht definitiv in einem Zusammenhang. Er war auf sich selbst immer wieder zurückgeworfen worden, hat sicherlich auch seine negativen Erfahrungen gemacht mit Leuten, denen er vertraut hat und die sich dann nicht als vertrauenswürdig erwiesen haben. Aber das stimmt. Also er hat immer neue Ideen gehabt, er hat immer neue Dinge angepackt, er hat sich das getraut. Es hat ihm auch gereicht, natürlich zu beweisen, dass er recht hatte. Er hat auch oft genug gehabt, also nicht immer, aber er hat sehr oft recht gehabt und Willenskraft und Verstand eben Dinge erreicht, die andere nicht so ohne weiteres zugetraut haben.
Wenn man auf dieses lange Leben, diese Schaffenskraft und diese Impulsivität, aber auch dieses Durchhaltevermögen schaut, was glauben Sie, was wäre sein Ratschlag, auch jetzt für Phasen, die nicht so ganz einfach sind im wettbewerblichen Kontext?
Ja, ich glaube, sein Ratschlag wäre, sich nicht hängen zu lassen, sondern einfach durchzuziehen und mit anzupacken, in die Hände zu spucken. Was auch im Zeitalter der Computer und der Generation Z und ich sag mal der sogenannten Work-Life-Balance immer noch ein Riesenthema ist. Erstens muss einer vorangehen und muss sagen, wie es gemacht werden soll. Das ist in Krisenzeiten nicht unbedingt immer eine Kollektiventscheidung, kann keine Kollektiventscheidung sein, sondern da muss schon jemand da sein, der auch die Verantwortung übernimmt, auch die Konsequenzen trägt. Und dann nicht die Hände in den Schoß zu legen, sondern etwas zu unternehmen. Nicht warten darauf, dass andere die Kartoffeln aus dem Feuer ziehen, sondern selber mit sich verantwortlich zu fühlen, wenn nicht fürs Ganze, dann zumindest für seinen Teil. Und auch mal vielleicht überlegen, was man anders machen könnte oder besser machen könnte. Er hat viel Wert darauf gelegt, dass im Grunde genommen jeder im Betrieb das Gefühl haben konnte, dass er wichtig war. Dass er nicht nur irgendwo eine Nummer ist unter vielen. Er hat ja auch jedem Arbeiter, jeder, der wollte, konnte zu ihm durch. Und hat mit ihm auch eine halbe Stunde zusammengesessen dann und konnte sich plaudern und Dinge besprechen, die für ihn wichtig waren, auch seine persönlichen Schwierigkeiten schildern, hat immer ein offenes Ohr gehabt. Ja, das ist Führung, ne? Das lernt man nicht an der Uni, das lernt man nicht in Harvard und das kann man ja nicht aus den Büchern nehmen, sondern das ist Führung, einfach weil man es kann.
Jeder Mitarbeiter ist wichtig und jeder Beitrag ist wichtig und sei er noch so klein.
Und das haben wir ja auch versucht, so in diesen Leitsätzen oder so zu formulieren, die Bedeutung des menschlichen Umgangs miteinander. Das heißt nicht, dass man jedem sozusagen treiben lässt, so wie er sich gerade, wo er gerade Lust ist. Wir sind eben verantwortlich für das Ganze, jeder für seinen Teil. Aber dass das auch ohne, ich sag mal, ohne Gemeinheiten, ohne politische Spielchen intern, ohne Hinterzimmertaktiken etc. gehen kann, wenn wir uns alle mitverantwortlich fühlen. Er hat ja auch die Leute ordentlich bezahlt. Ich glaube, da konnte sich keiner beschweren darüber, dass er irgendwie schlecht bezahlt wurde oder sowas oder schlecht behandelt wurde. Er hat dafür gesorgt, dass er ein Meisterbetrieb gestaltet wurde, weil er ja den Meistern, die aus der Schicht der normalen Mitarbeiter sich raufgearbeitet haben, einfach weil sie ehrgeiziger waren, weil das sein Schicksal war, den hat er eher getraut als den Studierten. Das war auch mein Thema, weil ich bestimmte Eigenschaften hatte, die er zwar ganz gut fand. Also ich bin auch Jäger, da haben wir uns natürlich getroffen. Das ist unser ostpreußisches Blut sozusagen, was uns da verbindet. Aber ich war Studierter und ich bin im Ausland rumgeturnt, habe meine McKinsey-Vergangenheit gehabt und so weiter, war Reserveoffizier. Das war ihm alles so ein bisschen suspekt, obwohl wir uns sehr gut verstanden haben. Aber er war eben jemand, der eher jemanden geschätzt hat, der sich praktisch auch gearbeitet hat. Wobei er das natürlich erkannt hat, dass es Ingenieure geben muss und dass die studiert haben müssen und so weiter. Aber das andere, das fand er so, weil das sein eigenes Schicksal war.
Herr Mendritzky, das waren wundervolle Einblicke, wo wir einfach nur Dankeschön sagen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke Ihnen für die gute Idee, sowas zu machen, Dr. Peters.
Ja? Das gebe ich gerne weiter ans Redaktionsteam. Und damit sind wir am Ende dieser Folge aus der Reihe Gespräche mit Weg- und Lebensgefährten von Reinhold Mendritzky. Alle anderen der insgesamt 6 Episoden sind ebenso hörenswert. Nehmt euch die Zeit, es lohnt sich. Euch alles Gute, bleibt gesund und munter, euer Team von Mendritzky on Air.